Die fünf Verlierer der ersten Saisonhälfte 2026 der Formel 1. Wir gehen sie durch. Ralf hat 5, ich habe 5. Ich lasse natürlich unserem Experten den Vorrang. Ihr seid da draußen herzlich gegrüßt. Ihr könnt an dieser Stelle gerne ein Abo da lassen, um künftig keine Formel 1 Videos mehr zu verpassen. Und Ralf, ich begrüße dich erstmal natürlich ganz herzlich. Hi Ralf.
Hallo.
So, dann fangen wir an mit deiner Nummer 1.
Also nochmal, das ist wie bei den Gewinnern. Wer jetzt der größte Loser ist, ist egal. Das sind alles für mich Verlierer. Ob der eine größer oder weniger verloren hat, ist egal. Das also gleichberechtigt unteres Tabellenende. Fangen wir mit dem ersten Verlierer an. Wo Ying ist, ist auch Yang. Wo ein Antonelli ist, als Gewinner gibt es auch einen Verlierer. Ist ganz logischerweise sein Teamkollege George Russell. Er hat letztes Jahr Antonelli dominiert. Die logische Erwartungshaltung war, dass wenn das Auto gut ist, er der Nummer 1 Pilot bei Mercedes, der die WM einfahren wird. Ist aber nicht so gekommen, im Gegenteil. Er hat das erste Rennen gewonnen. Das war noch so ein bisschen Make-up, finde ich. Und hat so ein bisschen hinweggetäuscht, wie es dann wirklich aussah. Nämlich, dass Antonelli der schnellere Pilot war. Russell merkt man auch, ist nervös geworden, der Zweifel am Team, hat wieder auch sehr negative Funksprüche und kann ich alles nachvollziehen. Aber das Entscheidende ist, er ist halt diese 2/3 Zehntel, ich sag mal Pi mal Daumen, langsamer als ein Antonelli, auch im Rennen drin. Er kommt mit dem Auto einfach nicht besser klar, mit den Reifen nicht, mit allem nicht. Mit anderen Worten, das Paket, das beide, gehen wir mal davon aus, das gleiche Paket, das beide haben, wird von Antonelli in einem ganz anderen Stil ausgepackt, wird im anderen Stil genutzt und Russell reicht da im Moment auch nicht ran. Und das wird auch nicht besser. In Ungarn war Antonelli, obwohl er ja den Freitag nicht fahren konnte, wegen des Reglements, wo er dem Juniorfahrer das Cockpit übergeben musste, war am Ende trotzdem dominant, was Russell betrifft. Deshalb, die Erwartungshaltung von Russell war riesig und er ist maßlos unter diese Latte drunter gesprungen.
Du hast ja auch schon gesagt, teampolitisch spricht da alles für Antonelli, es wird voll auf den gesetzt. Ich würde da nochmal gerne deine Meinung wissen, würdest du an Russells Stelle, vor allem wenn das jetzt auch so weitergeht, das Team verlassen oder dich irgendwie versuchen, noch mehr in dieses Reglement reinzufuchsen, gegen Antonelli nochmal anzukommen?
Lass mal das Reglement weg, hier geht es immer noch um Autos, egal, die du am Limit bewegen musst. Welche Motoren die haben, welche Reifen, ist völlig wurscht. Und dann muss der Fahrer sich halt anpassen, ob er Lust hat oder nicht. Das kann Verstappen auch. Dem macht das zwar nicht Spaß, mit den Autos zu fahren, aber nur als Beispiel. Aber dann gibt es halt diesen Wundermove, wo er Hamilton plötzlich nochmal überholt und Hamilton da mitspielt, aber wo er immer noch das Beste aus diesen Paketen, die er überhaupt nicht mag, rausholt. Bei Russell ist das nicht so. Und soll er das Team wechseln? Ja, das ist eine Frage des Angebots, ne? Das Brutale an der Formel 1 ist, wenn du eine Reputation hast und die leidet dann, wie bei ihm jetzt, Antonelli ist jetzt der Shootingstar und er nicht mehr, warum soll dann jemand wie Ferrari, Red Bull oder McLaren denken, oh, das ist jetzt genau der, den wir brauchen. Das ist ja die gleiche oder nicht die Kehrseite der Medaille des Erfolges ist, dass wenn du keinen mehr hast, die Leute auch nicht mehr so an dich glauben. Und im Moment gibt es keinen Grund, warum man Russell, wo er von Antonelli so vorgeführt wird, ich sag's mal so brutal, ihn als künftigen Champion unbedingt notwendigerweise in seinem Team sehen will. Das geht in der Formel 1 ganz schnell, aber so ist das halt. Ist übrigens mit Piastri genauso.
Ja, kann man in allen Punkten nur zustimmen, Ralf. Wen hast du auf der 2?
Machen wir mal Red Bull als Team. Oder auch das Management von Red Bull nach dem Tod von Mateschitz und der zu Marco weg ist, kommt das einem nur noch wie Chaos vor, wo keine stringente Linie da ist. Man sieht auch nicht richtig, dass sie irgendeine Idee haben, wie man Erfolg zurückholt. Im Gegenteil, die Leute, die gut sind, laufen ja weg. Ich sage nur Adrian Newey, Christian Horner lassen wir mal weg. Das hat ja andere Gründe. Rob Marshall, der bei McLaren, also die ganz guten Leute laufen weg. Jetzt verlieren sie wieder Ingenieure. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass, obwohl Verstappen da fährt, keiner so richtig mehr Lust hat, so mit für Red Bull zu arbeiten, weil die Stimmung so im Keller ist. Sie haben auch eine merkwürdige Art, das Teammanagement neu aufzubauen. Ich habe ja schon mal gesagt, dann nehmen sie den Gino von Ferrari Rosario, der am ja, seine Vita ist ganz einfach, er war der Kofferträger von Jean Todt und der Entertainment-Wochenendplaner von Kimi Räikkönen. Und dann hat er mal auf dem Papier den Titel Vize-Teamchef gehabt, was aber auch nur auf dem Papier so war. Also Richtung durch Erfahrung in seinem Job hat er sich jetzt nicht ausgezeichnet, aber er hat Lauren Mekkis, den neuen Teamchef von Red Bull bei Ferrari kennengelernt. Und ich glaube, der versucht gerade Leute um sich zu sammeln, um politisch seine Ruhe zu haben, denen er vertraut, die ihm nicht unbedingt weiterhelfen, aber von denen seine Ruhe hat. Da gehört Gino dazu, der redet mal mit Red Bull-Leuten. Auch die Aufgabe hat, gute Leute von Ferrari abzuwerben. Wir haben ja eben gesagt, die Techniker laufen eher weg, als zu kommen bei Red Bull. Aber das könnte Mekkis genauso, weil er auch lange bei Ferrari war. Also das macht nicht richtig Sinn für mich, die Personalie. Die zweite Personalie, unser Cengiz, der Fahrer von Marco war, macht auch nicht richtig Sinn. Ich habe nichts gegen ihn, aber von seiner Vita her ist er jetzt auch nicht einer, der so ein Team nach vorne bringen kann. Das ist nicht meine Sache, das ist die Sache von Red Bull. Aber er ist auch einer der Personalien, die mir zeigen, dass die gar keinen Plan haben. So ist es, wie man wieder nach vorne kommen kann. Und der dritte ist jetzt der Quen. Wie spricht man ihn eigentlich aus? Lacrula irgendwie, den sie jetzt als Nachfolger von Marco für das Juniorprogramm bei Red Bull geholt haben. Mhm. Jetzt kann man von dem sagen, der hat zumindest jahrelang in dem Job gearbeitet. Ja, angeblich hat er auch Kimi Antonelli entdeckt und Toto Wolff empfohlen. Angeblich, weiß ich nicht. Und Marcos Fußstapfen sind verdammt groß. Und er ist auch eher einer von denen, die vielleicht noch am meisten Erfahrung in dem Bereich haben, wo sie jetzt arbeiten, aber auch einer von denen, die ich genannt habe, wo Red Bull keinen richtigen Plan hat. Und der kommt auch von Mekkis. Ist es Zufall, dass auch er Franzose ist? Wer weiß. Aber es gibt schon Stimmen bei Red Bull, die sagen, sie sollten ihr Headquarter lieber in Le Castellet oder in Magny-Cours aufmachen, als nach Frankreich wechseln, weil es wird immer mehr ein französisches Team. Wobei ich liebe Frankreich, das ist jetzt das Wenigste, was ich kritisieren würde. Es geht jetzt nur um die Personalien und die Stimmung im Team. Sie haben es auch geschafft, Max Verstappen oder anders. Sie haben es geschafft, dass Max Verstappen das Vertrauen verloren hat, der ja wirklich ein loyaler Kerl ist. Aber du kannst ja nur loyal sein zu Leuten, zu denen du loyal sein willst. Da ist ja keiner mehr aus der Ära übrig, als er angefangen hat bei Toro Rosso und dann die Erfolge hat. Der Matzich ist jetzt gestorben, Marco ist weg. Sein Renningenieur, der ja fast wie eine Ehefrau führen ist, der geht zu McLaren und, und. Es gibt also niemanden, den er da so richtig vertraut. Und das ist auch das, was Red Bull geschafft hat. Ich sag mal, das wertvollste Pferd, das sie im Stall haben, dass sie dem nicht das richtige Futter gegeben haben. Das ist auch managementmäßig für mich ein Riesenfehler. Sehe ich so. Und deshalb haben die verloren. Und was Verstappen betrifft, ich glaube, ihm fehlt es nur, in Alternativen da wegzugehen. Man liest ja viel und hört viel. Ich glaube, er versucht jetzt noch mal ein Jahr zu überbrücken bei Red Bull. Weil ich habe gehört, McLaren ist jetzt doch nicht bereit, so viel Geld für ihn auszugeben. Und dann würde er lieber bei Red Bull noch mal versuchen, ein Jahr zu fahren und dann gucken wir, was sich für Alternativen dann ergeben. Aber eigentlich ist die Ehe Red Bull-Verstappen kaputt. Man lebt nur noch nebeneinander her. Also das Tischtuch ist zerschnitten. Und noch mal, das rechne ich auch den Red Bull-Managern an.
Jetzt gibt es natürlich auch diese Gerüchte da von Bild, dass Red Bull Max Verstappen ein neues Angebot unterbreitet haben soll. Damit wäre wieder langfristig gebunden und mehr Geld natürlich, ne?
Ja, aber ich glaube, die Langfristigkeit will er nicht, sondern er versucht jetzt irgendeinen Deal zu machen. Es gibt ja diese Ausstiegsklausel, die auch Red Bull ihm abkaufen will. Also die wollen ihn 5 Jahre an sich binden. Und wenn das Max machen würde, würde er einen Fehler machen, aber das ist nicht meine Sache. Also ich glaube, die versuchen ein Jahr nochmal zu überbrücken und dann gucken, welche Möglichkeiten es dann gibt. Dann ist er 29 und ist immer noch im Zenit, weil wir wissen ja, Hamilton und Alonso, ein Zenit kann 10 Jahre dauern oder anhalten. Aber ist nicht meine Sache. Ich habe auch da nichts zu sagen. Ich rede zwar viel mit den Leuten, vielleicht hört man mir auch zu. Aber ich denke, im Moment ist es so, dass kein Team so richtig Max haben will, obwohl sie genau wüssten, dass er sie zum Weltmeister machen kann, wenn es ganz knapp wird. Aber solange er bei Red Bull verhungert, müssen sie ja nicht viel Geld ausgeben und werden trotzdem Weltmeister. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schicksal, das er gerade hat. Also wie gesagt, Red Bull hat es versemmelt, was das Vertrauensverhältnis betrifft. Und ich glaube, Max will diese Scheinehe nur noch ein Jahr führen und dann gucken, was passiert.
Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Verstappen so ein Typ ist, dass wenn McLaren zu wenig Geld rüberrückt, dass er dann nicht in das bessere Auto wechselt. Ist Verstappen da dann doch schon einer, der diesen Prestige auch als Topverdiener der Formel 1 zu gelten haben will?
Ich glaube, es geht nicht darum, nur ob er jetzt 70 Millionen oder 100 kriegt, jetzt als Beispiel, sondern es geht darum, dass wenn einer bereit wäre, diese maßlosen 100 zu bezahlen, dass er das Gefühl hätte, wie begehrt er ist, wie sehr sie ihn haben wollen, diese Bereitschaft, die man in dem Fall an Zahlen ausdrückt. Ich glaube, das ist eher das Gefühl, als jetzt nur aufs Geld zu gucken, weil davon hat er genug. Es geht um Wertschätzung. Und in der Formel 1 hat Wertschätzung viel mit Zahlen zu tun,
Da
die
hast du
man
mal eine,
bereit ist, auf den Tisch zu legen.
da hast du mal auch eine Geschichte von Niki Lauda erzählt, ne?
Genau.
Magst
Der
du die noch
konnte
mal
das.
erzählen? Die kennt, glaube ich, nicht jeder.
Die war so ungefähr, dass es gar nicht ums Geld ging, aber die haben nicht nur einen Wettbewerb gehabt, damals die James Hunt, Lauders und so weiter in den 70ern, wer jetzt am schnellsten um die Kurve fährt oder die schnellste Runde, sondern die haben auch sich gemessen an dem Wert, was einer verdient.
Ja.
Das waren andere Summen damals, aber wenn Niki Lauda 5 Millionen verdient hat und Hunt nur 2, dann war Hunt deshalb sauer, weil er der Meinung war, der ist doch nicht 3 Millionen besser als ich. Aber da ging es um die Zahlen, um die Wertschätzung und man hat sich halt auch darüber definiert, nicht nur über Erfolge. Und ich denke, das ist in der Formel 1 immer noch so ein bisschen so.
Ja, genau. Also spannender Einblick da von einem dreimaligen Weltmeister, ja mittlerweile schon länger leider verstorben. Ralf, dann machen wir mit deiner 3 weiter.
Aston Martin und Honda, ich nehme die mal zusammen, ist jetzt wirklich keine Überraschung.
Ja.
Also das ist das Schlimmste von, der schlimmste Verlierer von allen, obwohl ich ja, gebe ich zu, gesagt hätte, es gibt keine Nummer 1 oder 5, aber die, das ist ja desaströs, was die gemacht haben. Die sind ausgezogen, unser Multimilliardär Lawrence Stroll dachte, er kauft jetzt Newey, er holt sich Honda dazu, die ja mit Red Bull dann doch erfolgreich waren am Ende. Hat aber nicht bedacht, dass es ein neues Reglement gab und man Erfolg vielleicht doch nicht nur mit Geld kaufen kann. Was ist passiert? Der Motor hinkt meilenweit hinter allen her. Mit dem kannst du überhaupt keinen Start machen. Das Auto ist auf dem Motor, glaube ich, entwickelt, der ein bisschen mehr Power hat und Motor und Chassis passen überhaupt nicht zusammen. Desaströs. Honda ist wirklich mit Abstand das schlechteste Team gewesen, also Entschuldigung, Aston Martin, Honda. Ein Alonso kann keine Zauberdinge verbringen, ein Stroll sowieso nicht, sage ich mal. Und die Fahrer haben mir ein bisschen leid getan, denn die waren wirklich nicht Opfer, die waren mehr Opfer als Täter in dem Fall. Und jetzt das Update, das es jetzt vom Chassis in Ungarn gab, das ist schon ein bisschen vielversprechend. Wenn der Motor jetzt auch noch gut ist, den sie ja heute oder gestern bei Fernsehfahrten das erste Mal getestet haben, wenn der auch noch mal den gleichen Sprung hat wie Chassis, dann sind sie plötzlich, zumindest kratzen sie an den Top Ten. Weil dann hätten sie ihre 3 Sekunden, die du brauchst. Und wir reden hier von Aston Martin und Honda und 3 Sekunden. Also da will ich auch gar nicht mehr sagen, es war eines der schlimmsten Rückfälle, sage ich mal, oder Enttäuschungen, wenn man von der Erwartungshaltung hergeht, die ich in der Formel 1 je gesehen habe.
Ja. So, falls ich auf meine 5 übrigens warte, wir machen das so, dass Ralf erst seine durchgeht, dann
Ja,
ich und ich
genau.
ergänze dann nochmal eventuell an gegebener Stelle. Gut, Ralf, dann geht's mit deiner 4 weiter.
Nehmen wir mal Piastri. Das ist das Gleiche wie mit Russell. Piastri wurde vor 3 Jahren gehypt ohne Ende. Neuer Verstappen, ein neuer Senna und super cool und überhaupt. Ja, und dann kam das letzte Jahr. Er hat sich sowieso von Anfang an ein bisschen schwer gegen Norris getan, wo man dann aber den Welpenschutz gehört. Ja, dafür ist aber trotzdem gut. Man darf ja auch nicht vergessen, er kam aus der Formel 2 und die er genauso im ersten Jahr wie die Formel 3 gewonnen hat. Das heißt, da hat er schon alles bewiesen, was so ein großer Champion zu tun haben muss. Er kam auch bei Interviews ruhig rüber, er geht als coole Socke. Aber, und er wurde halt, so wie du gesagt hast, er war der hinter Verstappen vielleicht das größte Kronjuwel oder in der Formel 1 gegolten hat. Davon ist nichts mehr übrig. Letztes Jahr hat er eine ganz gute Saison gefahren in Zandvoort, nachdem Norris Pech hatte mit dem Motorschaden und McLaren ja doch eingepräsentiert war, mit dem Auto mehr oder weniger Doppelsieger einfahren zu können. Hat Piastri alles gehabt, dann hat McLaren ein bisschen versucht, Norris zu schützen und plötzlich hat er Schwächen gezeigt und hat eigentlich gar nichts mehr so richtig hingekriegt und ist ein Loch gefallen. Und Norris hat zu aller Überraschung, wenn man nach dem Rennen in Zandvoort dagestanden hat, den WM, den Titel doch noch geholt. Dies ersetzt sich das Wort. Ich habe ja gesagt, Norris ist einer der Gewinner, weil, auch deshalb, weil er eindeutig der bessere Mann gegenüber Piastri ist. Obwohl Piastri noch mal ein Jahr älter ist, ein Jahr mehr Erfahrung hat, geht seine Kurve eher nach unten. Und das heißt auch, sein Image ist nicht mehr da. Man hat noch, wie gesagt, davon, dass Piastri jetzt ein Wunderkerl ist, den man unbedingt haben muss, ist nichts mehr, fast nichts mehr übrig geblieben. Und deshalb, was die Erwartungshaltung betrifft, man hat ja gedacht, er kommt jetzt zurück und ja, dieses Jahr zeigt das jetzt allen. Nee, er ist eher schlechter geworden, hat mehr gegen Norris verloren und zeigt auch Nerven, schimpft plötzlich und wirkt nicht mehr so souverän und cool, wie er mal war. Das heißt, deshalb ist er auch einer ganz klar der Verlierer der Saison.
Gut, und die fünf?
Die Formel 1 an sich, Tal der Tränen. Sie haben sich ein bisschen unter Druck gefühlt, zeitgeistmäßig, damals, als sie das Hybridreglement mit dem Elektromotor gemacht haben. Das kann man ihnen zugutehalten, aber einen Weitblick haben sie trotzdem nicht gehabt. Sie hätten merken müssen, was das für Rennen geben kann auf den meisten Strecken, wenn plötzlich die Batterien leer sind, dass das kein Racing mehr unter Fahrern ist, sondern nur noch von Ingenieuren. Die haben es hingekriegt, aus den Asphalt-Cowboys von früher eher Astronauten zu machen, wo eigentlich die Ingenieure die Flugbahn schon vorgelegt haben und die als Fahrer gar nicht mehr viel machen können. Manchmal was regulieren, aber mehr auch nicht. Und trotzdem sind diese besonderen Fahrer wie Verstappen dann immer noch fähig, so Highlights zu setzen ab und zu. Auch Norris hat einen super Move gehabt, finde ich, mit Antonelli in Ungarn. Aber das ist eher die Ausnahme. Ansonsten sind die nur Opfer der Technik, der Batterien, sind mehr Passagiere als Fahrer. Und deshalb sind die gerade dabei, den Sport zu ruinieren. Und was wirklich zum Fremdschämen ist, die machen ihre Regeln anscheinend auch selbst und fühlen sich auch noch gut dabei und sind überhaupt nicht kritikfähig. Und das ist ganz schlimm.
Ja, eben, das müsste mal genau evaluieren, warum das überhaupt durchging, dieses Reglement. Also es muss ja zu schlecht getestet worden sein, das hat ja auch Sainz gesagt. Also auch mit diesen Testmöglichkeiten, die du heute hast, das kannst du in jeder billigen Rennsimulation darstellen, dass dieses Reglement ein absoluter Flop ist. Und ich bin mir sicher, dass die auch diese kleinen
Naja, gut,
Stellschrauben, ja.
es gibt ja Warner. Verstappen hat nach den ersten
Ja.
Simulatorfahrten schon gesagt, das ist alles scheiße hier. Wir werden unser blaues Wunder erleben. Es hat nicht lange gedauert, dann kamen Alonso, Hamilton, Leclerc und jetzt auch Norris um die Ecke und sagen, nee, das hat mit Formel 1 nichts mehr zu tun. Die reden jetzt auch alle von Rücktritt, das keinen Spaß mehr macht. Und ich meine, wenn du die Stars verkraulst, dann hast du keinen guten Job gemacht. Irgendwelche Influencer-Fans, die jetzt 16 Jahre alt sind und sich selbst am liebsten filmen, wie sie obwohl sie nur 1000 Follower haben, von Mercedes und Co. und Audi eingeladen werden. So Modejournalisten und Journalistinnen, die dann sich feiern und die Formel 1 finden das toll. Also für mich das zum Fremdschämen. Da kann jeder sagen, was er will. Wenn das heute der Zeitgeist ist, na toll, das ist nicht meiner.
Ja, und solange sie auch da überall immer neue Märkte erschließen und diese Action-Fans abholen, dann ja, ist die Formel 1 nämlich tatsächlich für mich kein Verlierer. Ich habe tatsächlich da die Motorsport-Fans ausgewählt, also die wirklich dieses wahre Racing noch lieben, die es kennen. Das sind für mich mit die Verlierer der Saison. Das ist ja schon alles gesagt, Batteriemanagement, künstliches Fahren, brauche ich jetzt nicht viel
Ja, aber
ergänzen.
eigentlich ist es das Gleiche. Nur ich habe die Täter als Verlierer
Ja. Die aber
und
gut
die
davon
Fans sind
kommen
die
noch.
Opfer.
Ja,
Ja, und also
genau.
für mich sind die Täter die Verlierer und für dich die Opfer.
Ja.
Aber ansonsten sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied. Das eine bedingt das andere ja.
Auf jeden Fall. Also es ist bisher der größte Einschnitt der Formel-1-Geschichte rein von der sportlichen Natur, den man da jetzt vollzogen hat. Und mit diesen kleinen Stellschrauben, der natürlich auch politisch behaftet war, wird das auch lange dauern, bis wir da wieder ja, Natur des Racings erleben werden in der Formel-1. Echt traurig, das Ganze weiterhin. Gut, ja, Ralf, ansonsten sind wir eh ganz deckungsgleich unterwegs gewesen. George Russell habe ich auch noch als Verlierer dabei. Also, Ja, man hat ja gesagt, jetzt, wo
Hamilton also, weg ist. Achso, halt.
Ja?
Ich habe gerade Audi geschont.
Ja, aber die habe ich...
Eigentlich hatte ich Sexverlierer, der konnte so. Mich nicht entscheiden.
Ja gut, also, ja.
Aber ich mache es ganz kurz.
Mhm.
Das ist die deutsche Brille jetzt. Lassen wir sie mal... Im Vergleich zu den anderen haben sie jetzt nicht so viel verloren, weil die Erwartungshaltung zwar groß war, aber nicht so groß. Aber auf jeden Fall haben sie Defekte gehabt, waren auch nicht transparent im Auftreten. Also haben die Technik nicht im Griff gehabt. Waren manchmal ein bisschen schnell, aber auch nicht richtig. Racingbull fährt denen um die Ohren. Und deshalb, ich sag mal, Verlierer auf Bewährung.
Ja. Bei mir waren sie auch fast mit drin, aber ich habe mir auch gedacht, ja, jetzt haben sie einen Aufwärts drin, das hat Hülkenberg einen Punkt. Das geht schon in die richtige Richtung. Auch das erste Mal mit einem eigenen Formel-1-Antrieb. Ja, sie haben das Reglement mitgeschrieben, ich weiß, aber sie sind eigentlich jedes Rennen
um Punkte mitgefahren. Das haben wir eben noch vergessen. Sie waren ja mit dem Grund.
Ja.
Weil sie haben ja praktisch fast erpresst. Jeder wollte sie haben, besonders Domenicali, der ja bei Audi war früher, also von Ferrari zu Audi und Lamborghini hat zum VW-Konzern gegangen, wollte Audi unbedingt haben. Und die haben da mehr oder weniger schon das Reglement mitgeschrieben und denen wirklich die Pistole auf die Druck gesetzt, auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder wir machen das Reglement so oder wir kommen nicht. Und dann ist die Formel 1 halt schon diesen Kompromiss eingegangen. Und jetzt sieht man ja, wie weit sie damit gekommen sind. Und gerade weil sie das Reglement mitgeschrieben haben, hätte man ja ein bisschen mehr erwarten können.
Ja.
Man schreibt ja kein Reglement, bei dem man weiß, da haben wir keine Chance, sondern man schreibt ein Reglement, das A, ein bisschen so in die PKW-Modelle oder Zeitgeld passt und B vor allen Dingen eins, wo man weiß, oh, das ist unser Kerngeschäft, da sind wir richtig gut. Und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert anscheinend. Und über die Personalhochraden, die lassen wir jetzt mal ganz weg, wen sie da schon alles ersetzt haben in kurzer Zeit. Das ist ja schlimmer als Schalke 04 zu Zeiten des Sonnenkönigs.
Ja. Ja, also genau, und die Zuverlässigkeitsprobleme. Also ich hatte sie deswegen auch fast drin, aber eben weil sie doch von der Pace beständig an der Top, in den Top 10 gekratzt haben, wenn einer ausgefallen ist, eigentlich auch es auch öfter mal geschafft haben, waren sie für mich kein Verlierer, zumal sie auch selber gesagt haben, wir sind jetzt erstmal Challenger, Competitor und dann wollen sie Champion sein. Also nach den eigenen Vorgaben sind sie dann sozusagen auch kein Verlierer. Das ist zumindest, was sie nach außen kommunizieren. Also du hast ja gesagt, auch auf Bewährung, dann zähle ich sie bei dir jetzt mal nicht mit, aber wir haben sie jetzt trotzdem mal erwähnt, weil...
Es war wichtig, sie trotzdem zu erwähnen, weil ich wollte sie nicht ganz davon kommen lassen.
Ja, also ein Gewinner sind sie in jedem Fall mal nicht. Genau, also Russell hatte ich auch, ist ja logisch, galt ja als Nummer 1 Pilot bei Mercedes. Antonelli wird immer besser, er verliert da immer mehr seine Rolle. Ist, ja, wie du es auch immer schön betonst, nur das Adaptivkind dort im Team. Ja, dann Aston Martin Honda habe ich auch mit drinne. Das waren ja praktisch Testfahrten, die erste Saisonhälfte für das Team. Aber immerhin noch einen Punkt
geholt. Und die waren auch noch Monaco. Scheiße, die Tests.
Ja, ganz oft ausgefallen. Aber du hast ja schon gesagt, es gibt den Hoffnungsschimmer mit Ungarn und dem Motor, der eine halbe Sekunde bringen soll, habe ich jetzt gelesen. Ich habe da gehofft, dass er sogar noch ein bisschen mehr bringt, wenn das so ein Rohrkrepierer war. Aber eine halbe Sekunde, hast ja auch recht, dann würden sie so an den Top 10 kratzen. So, aber sowohl das Team, weil das Auto auch nicht gut war, als auch der Motor, klarer Verlierer. Motorsportfans hatte ich schon. Achso, und Piastri, gut, den hatte ich natürlich auch mit drin. Nicht nur, weil er so abgefallen ist gegen Norris, also das Rennduell ging 5-5 aus. Klar war Norris trotzdem, bin ich bei dir, der klar bessere Pilot in der ersten Saisonhälfte rein fahrerisch. Und auch so neben der Strecke einfach, ja, reifer. Aber warum er für mich auch ein Verlierer ist, er konnte die ersten zwei Formel-1-Rennen erstmal nicht mitfahren. Dann hatte er, gut, in Kanada einen Crash, den hat er selbst verursacht da in der Haarnadel. Aber in Ungarn hat er jetzt auch einen Ausfall. Also deswegen auf jeden Fall auch absoluter Verlierer, alleine mit dem technischen Pech und der Ausfälle. Also 4 von 11 Rennen, also fast jedes zweite nicht ins Ziel gekommen. Oder
ja, wobei das gewesen. Pech habe ich ja... Das Pech habe ich jetzt gar nicht so berücksichtigt, dafür kann man ja am Ende nichts, sondern die Erwartungshaltung,
wobei die absolut nicht erfüllt hat. Ja, okay. Also in dem Fall habe ich da jetzt mal Pech mit reingenommen. Ja, also ja, ein Verlierer in dem Sinne hatte, ist er dann nicht ganz aus eigener Kraft sozusagen. Also die Gesamtsituation, ein Verlierer der ersten Saisonhälfte habe ich da so bewertet. So, dann habe ich noch, den hattest du, glaube ich, nicht, ist Williams. Also letzte Saison auch noch im Podestplatz da mit Sainz geholt. Die haben auch gesagt, sie legen den Fokus komplett auf 2026 und dann floppen die so rein, haben den besten Motor eigentlich. Gilt der Red Bull, aber offiziell ist es ja eigentlich Mercedes, inoffiziell. Ja, und auch gibt es auch irgendwie keine positive Entwicklung. Ich finde, die sind sogar irgendwie noch schlechter als am Anfang. Kratzen nicht an den Punkten, haben nur 11 geholt. Also das ist wirklich eine Enttäuschung. Und auch von der Fahrerseite, jetzt hatte Sainz mal wieder so ein paar Aktionen. Und Elvin, ja, zieht auch öfter den Kürzeren gegen Sainz. Bin auch tatsächlich mit der Fahrerpaarung gar nicht so mega happy. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber Sainz steht öfter mal im Weg. Gibt schon auch so öfter Situationen. Ja, und Elvin, dem wurde so ein bisschen von Sainz rein, von der Geschwindigkeit, die Wasser abgegraben.
Ja, auf jeden Fall hat Williams schwächste Saison. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass du sie als Verleger siehst, aber nochmal, ich habe nichts anderes von denen erwartet. Williams ist kein Gewinner für mich, macht einen schlechten Job. Und der Fisch stinkt ja immer im Kopf, wie man so schön sagt. Aber ich habe von denen auch nicht anders erwartet. Das heißt, wenn die Erwartungshaltung genauso war, wie sie es jetzt zeigen, sind sie ja für mich in dem Sinne kein Verlierer, weil Verlierer sind ja auch Enttäuschungen. Man könnte ja auch Verlierer als enttäuscht. Und Williams hat mich nicht enttäuscht. Alle anderen schon.
Okay. Ja gut, wie gesagt, nach den guten Ergebnissen, vor allem davon Sainz in der letzten Saison, habe ich da schon ein bisschen mehr erwartet, dass sie da jetzt so weit von den Punkten weg sind, auch von der Pace. Für mich ist es deswegen auf jeden Fall ein Verlierer.
Ja, kann man nachvollziehen, ja. Absolut.
Gut.
Aber ich habe ja erklärt, warum.
Ja, ja. Du hast da schon einfach vornherein nichts erwartet und deswegen ist es für dich kein negativer Ausreißer sozusagen. Okay, dann seid ihr jetzt gefragt mit euren Top 5 Verlierern. Schreibt die gerne in die Kommentare und auch eure Meinung zu unseren Top 5 Verlierern. Ralf, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Videopause, aber wir melden uns dann auch schleunigst bald wieder. Ich habe noch so ein paar Ideen, kannst du drauf gespannt sein, ihr da draußen auch. In diesem Sinne, ciao.